Ich sag's mal so, heute bin ich mal wieder ein bisschen spät dran. Es ist kurz vor 12 Uhr, wenn die Folge eigentlich veröffentlicht wird. Und ich muss jetzt noch ein bisschen schneller lesen. Das soll natürlich eigentlich nicht so sein, aber manchmal ist es nun mal, wie es ist. Und ich hoffe, ihr genießt genau wie ich heute, nachdem ich das dann eingelesen habe, den wunderschönen Frühlingstag. Ich gehe noch am Geburtstag, ich räume noch ein bisschen herum und die Hamburger Ferien sind ja nun auch fast zu Ende. Die Schulkinder müssen wieder ran, die Armen, aber die Lehrer ja auch, also fair enough. Wir gehen aber zurück jetzt nach Sibirien zu Michael und Nadja. Die beiden haben gemeinsam mit ihrem Reisegefährten, der sie freundlicherweise mitgenommen hat, den Fluss überquert. Ich glaube, es war der Jenisej, genau. Und mit Mühe und Not haben sie also das Ufer erreicht und sind fix und fertig und haben das andere Ufer erreicht und können nun also weiterreisen. Ist auch schon irgendwie crazy. Jetzt beginnt also das 18. Kapitel und das heißt die tollkühne Flucht.
»Was für ein Glück haben wir doch mit dem Wetter«, sagte Nikolaus, während sie immer weiter in Richtung Osten fuhren. Von Sturm und Regen blieben sie verschont. Die Hitze am Tage war erträglich, die Kälte in der Nacht erfrischend. Ringsum war alles öde und verlassen. Kein Mensch in den Ortschaften, nicht ein Pferd oder eine Ziege in den Ställen. Was die Einwohner auf ihrer Flucht nicht hatten mitschleppen können, war nach den Anweisungen der Regierung in Moskau vernichtet worden. Die vordringenden Tataren sollten keinerlei Unterstützung finden. 10 bis 12 Werst schaffte die Kibitka pro Stunde. Mit den notwendigen Rastzeiten ergab das immerhin an die 60 Werst pro Tag.
»Bis nach Irkutsk haben wir jetzt nur noch den Ort Nischni Udinsk vor uns«, meinte Nikolaus eines Morgens zufrieden.
Inzwischen schrieb man schon den 5. September. Über 7 Wochen war Michael jetzt schon unterwegs. Plötzlich stand der Wagen. Nikolaus Pigassow zog sein Pferdchen hart am Zügel.
»Och«, entfuhr es ihm.
»Was ist denn los?«, fragte Nadja erschrocken.
»Ein Hase ist über den Weg gelaufen und das bedeutet Unglück.«
Strogoff versuchte, ihm seinen Aberglauben auszureden, aber Nikolaus ließ sich nicht überzeugen.
»Das Schicksal meint es nicht gut mit uns.«
In der Nähe von Nischni Udinsk veränderte sich plötzlich das Landschaftsbild. Die Felder waren von Pferdehufen zertrampelt und verwüstet, die Häuser längs der Straße niedergebrannt, an den Straßenrändern lagen zahlreiche Tote. Kein Zweifel, hier hatten tatarische Horden gehaust.
»Truppen des Emirs können es nicht gewesen sein. Die hätten uns ja überholen müssen.«
Die Stadt Nischni Udinsk bot ein Bild des Grauens. Alles war in Rauch und Flammen gehüllt.
»Wir müssen in großen Bogen herumfahren«, sagte Strogoff, als er von der verzweifelten Lage hörte. Gerade wollte Nikolaus in einen Seitenweg einbiegen, als von der Seite ein Schuss krachte. Das brave Mongolenpferd, das so viele Kilometer treu den Wagen gezogen hatte, brach tot zusammen. Die drei Reisenden wussten kaum, wie ihnen geschah. Ein Trupp Reiter preschte von der Seite heran, riss sie herab und schleppte sie in Richtung der Stadt. Strogoff bemühte sich, aus den Worten der Soldaten herauszuhören, was hier vor sich ging. Es waren Tataren, aber Truppen einer dritten Armee, die sich vor Irkutsk mit denen des Emirs und Iwan Ogarevs vereinigen wollten. Die Reiter hatten eine grausame Freude daran, ihre Gefangenen zu quälen. Als sie sahen, dass Strogoff blind war, trieben sie es noch ärger, hetzten das Pferd, auf das er gefesselt war, und setzten ihn zum Schluss auf einen blinden Gaul. Mit Gebrüll und Peitschenhieben trieben sie das hilflose Tier an und lachten aus vollem Herzen, als es mit seinem hilflosen Reiter gegen einen Baum rannte. Nadja zitterte vor Angst. Nikolaus schäumte vor Wut, aber gefesselt wie er war, konnte er Michael nicht helfen. Plötzlich schrien die beiden auf.
Vollkommen verschreckt war das blinde Pferd ausgebrochen und preschte auf einen Graben zu, der sich neben der Straße hinzog. Nikolaus wollte ihm nach, aber ein Kolben stieß ihn zurück. Nadja hielt sich die Hand vor die Augen. Das Tier war in den abschüssigen Graben gestürzt. Ein paar Tataren ritten heran.
Wird sich das Genick gebrochen haben.
Aber Michael Strogoff lebte. Die Tataren ließen das verletzte Tier liegen, banden Michael an den Sattelknopf des Reitpferdes und ließen ihn zu Fuß folgen. Strogoff biss die Zähne zusammen. Keine Klage kam über seine Lippen. Aber die Qual, der er ausgesetzt war, war furchtbar. Während einer kurzen Rast geschah es, dass einer der Tataren Nadja missbrauchen wollte. Strogoff sah nichts, aber Nikolaus, dieser unbekümmerte Mann, trat schnell hinzu, riss die Pistole des Tataren aus der Satteltasche, hielt sie dem Burschen vor die Brust und drückte ab. Sofort stürzten sich die Reiter auf Nikolaus. Der Anführer befahl, ihn quer über einen Sattel zu fesseln. Nadja wurde neben Michael angeschnürt und musste mit ihm dem Pferde folgen. Der Strick, mit dem die beiden nun an den Sattelknopf gebunden waren, war schon zerschlissen und Strogoff packte ihn fest. Als der Reiter zum Galopp ansetzte, warf Michael sich mit plötzlichem Ruck zurück und der Strick riss. Der Tatare war so betrunken, dass er dies gar nicht bemerkte. Laut gröhlend jagte er weiter. Michael und Nadja standen allein auf der Landstraße. Sie waren wieder frei. Aber was bedeutete diese Freiheit in der nächtlichen Einsamkeit? Keine Unterkunft, kein Mensch, kein Lichtschimmer ringsumher. Und noch 400 Werst bis nach Irkutsk. Sie hockten sich an den Wegrand. Wie mag es nur dem armen Nikolaus ergehen, dieser Treue? Michael hielt den Kopf in die Hände gestützt. Dann stand er auf. Es gibt nur eins, Nadja. Wir müssen weiter. Quer durch die unendliche Steppe zogen die beiden dahin, um in einem Bogen von Osten her nach Irkutsk zu gelangen. 12 unendlich lange Tage waren sie unterwegs. Was Nadja leistete, musste eigentlich über ihre Kraft gehen. Aber sie machte einfach weiter. Nun breitete sich plötzlich eine riesige Wasserfläche vor ihnen aus. Sie standen am Ufer des Baikalsees. Nadja blickte voller Besorgnis auf Strogoff. Denn zum ersten Mal zeigte dieser willensstarke, energiegeladene Mann, dass es auch für seine Kraft eine Grenze zu geben schien.
Dort! Schau, Michael!
Unten am Ufer standen Menschen. Das Schicksal schien es gerade jetzt im Augenblick höchster Bedrängnis gut mit ihnen zu meinen. Bei den etwa 50 Menschen handelte es sich um Russen, die auf der Flucht vor den Tataren waren und nun auf einem Floß den Baikalsee überqueren wollten. Sie hatten vor, sich von der Strömung bis dorthin treiben zu lassen, wo die Angara den Baikalsee verlässt, um dann stromabwärts bis Irkutsk zu fahren.
»Ja, es gibt Platz für euch beide«,
rief der Bootsführer, als Strogoff und Nadja näher kamen und fragten. »Wirklich, das war Hilfe in höchster Not. Man gab den beiden auch etwas zu essen.« Nadja ließ sich erschöpft auf das Strohlager fallen und schlief sogleich ein. Zu seinem Schrecken erfuhr Michael, dass das Heer der Tataren bereits vor Irkutsk stand. Würde er etwa trotz aller unmenschlichen Strapazen nun doch zu spät eintreffen? Es war erbärmlich kalt. Das Ufer war eisbedeckt. Gegen Abend legte das Floß ab. Ein alter Schiffer saß am Heck und mit den Ruderstangen ließ sich das Floß in der Strömung halten.
»Wenn alles gut geht, sind wir in 36 Stunden in Irkutsk«,
hörte Strogoff einen der Ruderer sagen. Ein Gefühl der Freude und zugleich furchtsamer Beklemmung durchströmte ihn. Würde das Schicksal ihm weitere Hindernisse in den Weg legen?
»Hoffentlich treibt der Wind nicht so viele Schollen in den Fluss hinein«,
sagte eine Stimme neben Strogoff. Offenbar war es ein Einheimischer, der die Verhältnisse kannte. Auch der Kurier wusste um die Gefahr, die es bedeutete, wenn das Eis den Fluss blockierte. Gegen 4 Uhr lag das Floß vor Livenitschnaja, dem kleinen Hafen am Abfluss der Angara. Den Worten der Mitreisenden hatte Strogoff entnommen, dass es hier einen 2-stündigen Aufenthalt geben werde, um das Floß in Ordnung zu bringen. Die Stricke mussten nachgezogen werden, damit die Stämme der Strömung im Flusse standhielten. Der kleine Hafen, sonst belebt von vielen Durchreisenden, lag verlassen da. Längst waren die Bewohner vor den Tataren, die auf beiden Seiten des Flusses umherstreiften, nach Irkutsk geflüchtet. Umso verwunderlicher war es, dass hier 2 Männer auf das Floß zugerannt kamen.
»Können wir mitfahren nach Irkutsk?«
rief der eine hinüber. Er sprach mit etwas auffälligem Akzent. Man nahm sie auf. Als der Fremde nach dem Fahrpreis fragte, winkte der Schiffer mürrisch ab.
»Was nützt hier das Geld, Väterchen? Es geht ums Leben.«
Von dem Landemanöver war Nadja wach geworden.
»Sieh doch nur unsere beiden Reisegefährten.«
Michael schaute kurz auf. »Ach, ja, diese beiden komischen Zeitungsleute.« Ihm war dieses Zusammentreffen gar nicht recht, denn auf keinen Fall sollte sein Name hier auf dem Floß bekannt werden. Und die beiden hatten ja in Tomsk erlebt, wer er in Wirklichkeit war und welchen Auftrag er hatte.
»Holt die beiden doch mal her«, bat er Nadja leise. »Aber möglichst unauffällig.«
Die beiden Reporter waren damals in Tomsk vor der Urteilsvollstreckung abgereist. Sie hielten Strogoff für tot und ahnten nichts von dem grausigen Strafgericht. Mit ihrem Plan, sich zu den russischen Truppen zu begeben, hatten sie allerdings ebenso wenig Erfolg gehabt wie der Kurier. Daher waren die beiden nicht wenig erstaunt, als Nadja plötzlich vor ihnen stand. Ehe sie etwas sagen konnten, machte Nadja eine abweisende Bewegung.
»Kommen Sie bitte mit«, bat sie leise.
Die Reporter folgten ihr. Sie schienen etwas zu ahnen. Als sie dann Michael Strogoff tatsächlich vor ihnen sahen, verschlug es ihnen aber doch die Sprache. Warum blickte er sie so fremd an, ohne ein Wort zu sagen?
Er ist blind. Die Tataren haben ihm das Augenlicht genommen.«
Die beiden Zeitungsleute drückten Strogoff mitleidsvoll die Hand und setzten sich neben ihn. »Meine Herren, ich bitte Sie inständig, mich nicht zu verraten. Niemand darf wissen, wer ich bin.«
»Ich verspreche es«, sagte der Franzose.
»Mein Ehrenwort«, fügte Mr. Blunt hinzu. »Können wir Ihnen irgendwie helfen?«
»Vielen Dank, meine Herren. Nadja hilft mir sehr.« Mühsam wühlte sich das Floß stromabwärts durch die Eisschollen. Ringsum war alles dunkel. Kein Stern stand am Himmel.
»Das Wetter ist wie geschaffen, um uns vor den Blicken der Tataren zu schützen. Wenn nur das Eis«,
hörte Michael eine Stimme sagen. Die Nacht brachte entsetzliche Kälte. Verzweifelt drängten sich die Flüchtlinge zusammen, um sich gegen den eisigen Wind zu schützen. Immer bedrohlicher pressten sich die Eisschollen vor dem Floß. Strogoff tastete sich nach vorne und hörte die besorgten Bemerkungen der Muschiks, die mit ihren Stangen die Fahrrinne freizustoßen versuchten.
»Keine Stunde mehr, dann sitzen wir fest«,
knurrte einer von ihnen vor sich hin.
»Wenn das Schicksal es so will«,
sagte der alte Schiffer. Monsieur Jolivet war neben Strogoff getreten.
»Haben Sie das gehört?«
»So kurz vor dem Ziel geb ich nicht auf«, versetzte Michael hart. Immerhin war die Lage sehr ernst, denn wenn das Floß zum Stehen kam, mussten die Flüchtlinge schnell herunter, um nicht von den nachdrängenden Eisschollen zerdrückt zu werden. Am Ufer wimmelte es von den Tataren. Michael Strogoff tastete sich zu Nadja zurück. Sie drückte wortlos seine Hand. Immer langsamer schob sich das Floß durch die ächzenden Eisschollen. Als der Flusslauf sich nun auch noch verengte, verkeilten sie sich hoffnungslos. Es bildete sich eine Barriere, die ständig wuchs. Das Floß stand fest. Sie waren in einer verzweifelten Lage. Zu allem Überfluss krachten Schüsse vom Ufer her. Die Flüchtlinge waren entdeckt worden und wurden nun auch vom linken Ufer her unter Feuer genommen.
»Komm, über die Eisbarriere, aber möglichst ungesehen!«
Strogoff zog Nadjas Hand mit sich. Während die Geschosse über sie hinwegschwirrten, krochen sie über das rissige Packeis. Langsam kamen sie in der Dunkelheit voran. Sie spürten bei den verzweifelten Anstrengungen gar nicht, dass ihre Hände und Knie blutig gerissen wurden. Endlich hatten sie den aufgetürmten Haufen der Eisbrocken hinter sich. Vor ihnen lag das offene Wasser. Scholle auf Scholle löste sich aus der Barriere und trieb mit der Strömung ab. Nadja erkannte, was Michael vorhatte. Bald fand sie eine mächtige Eisscholle, die sich zu lösen begann. Sie zog ihren Begleiter hinauf und stromabwärts ging es der Stadt zu. Hinter ihnen verklang das verzweifelte Rufen der Flüchtlinge, das Gebrüll der Tataren vom Ufer her und das Knattern der Gewehre. Jeden Augenblick konnte ihr gebrechliches Floß unter ihnen zerbersten oder umkippen. Aber es hielt aus. Über Stunden lang trug es Nadja und Michael dahin.
Es muss einfach gelingen.
Er war seinem Ziel schon so nah. Es mochte 2 Uhr sein, als vor ihnen eine Doppelkette von Lichtern erstrahlte. Am rechten Ufer lag Irkutsk, ihm gegenüber, im Schein der Wachfeuer, das Feldlager der Tataren. Noch wenige Minuten. Michael war nun ganz ruhig.
Und hier beginnen wir mit dem 19. Kapitel und das heißt Der falsche Kurier. In Irkutsk, der Hauptstadt Ostsibiriens, hatte der Großfürst seit Wochen alles zur Verteidigung eingerichtet. Er war beim Einfall der Tataren auf einer Besichtigungsreise durch den Nordosten des Reiches und hatte sogleich entschlossen den Oberbefehl übernommen. Auf jeden Fall musste nach dem Fall von Ischim, Omsk und Tomsk die sibirische Hauptstadt aushalten, bis die Regierungstruppen zum Gegenangriff antreten konnten. Das Regiment Kosaken, das die Garnison bildete, die Einwohner der Stadt und die nach Irkutsk geflüchteten Bewohner der Umgebung standen zur Abwehr bereit. Auch die nach Sibirien Verbannten hatten sich zur Verteidigung gemeldet. Ihr Vaterlandsgefühl war größer als der Zorn, strafweise und oft genug auch ungerecht verbannt worden zu sein. Fieberhaft wurde gearbeitet. Die beiden Holzbrücken über die Angara wurden abgebrochen und vor den Befestigungen ein breiter Graben gezogen, den der Fluss mit Wasser füllte. Als nun die 3 Tatarenheere vor der Stadt standen, war an einen Überfall nicht mehr zu denken. Vergeblich versuchte der Emir ein paar Mal einen Angriff. Nur durch langwierige Belagerung konnte man hier auf Erfolg hoffen.
»Ich will einen anderen Weg einschlagen«, erklärte Iwan Ogarev dem Emir.
Denn beide wussten, dass die russischen Truppen im Anmarsch waren. Und dann weihte er Feofar Khan in seinen Plan ein. Er wollte sich in Irkutsk einschleichen und das Vertrauen des Großfürsten gewinnen, um so die Übergabe der Stadt durch Verrat zu erreichen. Währenddessen hatte sich der Großfürst im Gouverneurspalast von Irkutsk mit seinen Offizieren und Helfern zu einer Besprechung versammelt. Er sprach ihnen Mut zu und kündigte das Heer an, das im Anmarsch sein sollte.
»In etwa 6 Tagen wird General Kiselev mit 50.000 Mann zur Stelle sein. Es sind Elitetruppen. Ich setzte sehr großes Vertrauen in ihren Angriff. Sie werden die Tataren in der Flanke packen und uns befreien.«
Die Mienen der Versammelten hellten sich auf. Das waren in der Tat verheißungsvolle Nachrichten.
»General Woronzow, wir werden morgen zusammen die Befestigungen besichtigen«,
wandte sich der Großfürst an seine Offiziere.
»Zu Befehl, kaiserliche Hoheit!«
Als alle erforderlichen Maßnahmen besprochen waren, meldete sich noch der Polizeidirektor.
»Ich möchte eine Bittschrift der Verbannten vortragen dürfen, die mir ausgehändigt wurde.«
Auf einen Wink des Großfürsten sagte er,
Sie bitten eure kaiserliche Hoheit um Genehmigung, einen besonderen Kampfverband aufstellen zu dürfen. Beim ersten Ausfall möchten sie die Spitze bilden. Mit Freude hörte der Großfürst diesen Wunsch und gab gern sein Einverständnis. Die Verbanden bitten ferner, einen Mann aus ihren eigenen Reihen zum Anführer vorschlagen zu dürfen. Auch damit war der Großfürst einverstanden.
Sein Name? Fragte er nur. Es handelt sich um einen Arzt aus den baltischen Provinzen namens Wassili Fedor.
Der Großfürst konnte sich an den Mann, der sich bereits mehrfach ausgezeichnet hatte, wohl erinnern und befahl, ihn kommen zu lassen. Wassili Fedor war ein Mann von etwa 40 Jahren, hochgewachsen und von sympathischem Aussehen. Die ernste Sorge, die aus seinen Zügen sprach, galt vor allem seiner Tochter Nadja, die er auf dem Weg nach Sibirien wusste, jetzt inmitten des Tatareneinfalls. Fedor verbeugte sich tief vor dem Großfürsten.
»Sind Sie bereit, die Führung über die Verbanden zu übernehmen?«
»Jawohl, kaiserliche Hoheit.«
»So ernenne ich Sie zum Kommandeur. Ihre Verbannung ist aufgehoben.«
»Meinen Dank, kaiserliche Hoheit. Aber kann ich denn den Befehl über Männer ausüben, die selber Verbannte sind?«
»Auch deren Verbannungsbefehl ist aufgehoben.«
Wassili Fedors Augen leuchteten voller Freude. Tief ergriffen drückte er die Hand, die der Großfürst ihm gnädigerweise reichte. Als sich der Bruder des Zaren zu später Abendstunde schlafen legen wollte, trat ein Feldjäger eilig zu ihm.
»Kaiserliche Hoheit, ein Kurier aus Moskau meldet sich soeben.«
Voller Erregung blickte der Großfürst auf.
»Sollte es wahr sein? Ein Kurier von seinem Bruder?«
»Sofort kommen lassen!«
Wenige Augenblicke später stand der Mann vor ihm, ungepflegt und offenbar sehr erschöpft, die Kleidung zerfetzt und schmutzig. Die zerrissenen Stiefel verrieten die Strapazen des Marsches. Quer über die Wange lief eine schlecht verheilte Narbe.
»Kaiserliche Hoheit?« fragte er.
Der Großfürst trat auf ihn zu.
»Sind Sie der Kurier seiner Majestät?«
»Jawohl, Hoheit, ich komme aus Moskau. Seit dem 15. Juli bin ich unterwegs.«
»Ihr Name?«
»Michael Strogoff.«
Iwan Ogarev, denn er war es, der vor dem Bruder des Kaisers stand, konnte diesen Betrug wagen, denn hier in Irkutsk kannte ihn niemand. Außerdem hatte er ja das Schreiben des Zaren bei sich. Auf einen Wink des Großfürsten zogen sich die Offiziere des Stabes zurück. Aufmerksam betrachtete er einige Augenblicke den Kurier und ließ sich dann von der Reise berichten.
»Dieses Schreiben habe ich eurer kaiserlichen Hoheit auf Befehl seiner Majestät des Zaren zu übergeben«, sagte Ogarev und überreichte den Kurierbrief.
»Haben Sie das Schriftstück in diesem Zustand erhalten?«
»Nein, kaiserliche Hoheit. Ich habe es aus dem Umschlag nehmen müssen, um es vor den Tataren zu verbergen.«
»Gerieten Sie etwa in tatarische Gefangenschaft?«
»Jawohl, Hoheit, aber nach einigen Tagen konnte ich entkommen.«
Nachdenklich las der Großfürst den Brief seines Bruders. An der Echtheit des Schreibens gab es keinerlei Zweifel.
»Sie kennen also den Inhalt«,
wandte er sich an den angeblichen Kurier. Ogarev bejahte.
»Unter Umständen hätte ich den Brief ja vernichten müssen, um ihn nicht in die Hände unserer Feinde geraten zu lassen.«
Der Großfürst nickte. »So kennen Sie den Befehl des Zaren, dass wir Irkutsk unbedingt zu halten haben und wissen, dass uns in dem Schreiben auch der Aufmarschplan unserer Truppen mitgeteilt wird.«
»Jawohl, kaiserliche Hoheit. Aber die Erfolge unserer Truppen sind bisher leider nur gering. Ischim, Omsk und Tomsk sind bereits den Tataren in die Hände gefallen.«
»Kampflos? Sind unsere Kosaken etwa noch nicht vorgestoßen?«
»Nur geringfügig, kaiserliche Hoheit. Ihre Kampfkraft hat leider nicht ausgereicht.«
»Und wie stark ist die Truppenmacht der Tataren, die hier zusammengezogen sind?«
»Ich schätze sie auf 400.000 Mann.
log Iwan Ogarev ruhig dem Großfürsten ins Gesicht. Ihm lag natürlich daran, den anderen einzuschüchtern. Gedankenvoll schritt dieser vor den Saalfenstern auf und ab. Zuweilen warf er einen Blick über den Fluss, wo die Wachfeuer der Tataren brannten. Dann nahm er den Brief seines Bruders wieder zur Hand. »Sie wissen, dass der Zar hier einen Mann nennt, vor dem ich mich hüten soll, Strogoff?«
»Jawohl, kaiserliche Hoheit. Es handelt sich um den einstigen Oberst Ogarev, der sich persönlich am Bruder seiner Majestät rächen will.«
»Aber warum?«
»Wie es heißt, ist er von eurer kaiserlichen Hoheit vorzeitig degradiert worden.«
Der Großfürst nickte. »Ah ja, ich entsinne mich des Vorfalls. Sind Sie dem Verräter auf Ihrer Reise etwa begegnet?«
»Jawohl, Hoheit, nach der Schlacht von Krasnojarsk. Glücklicherweise ahnte er nicht, wen er vor sich hatte, sonst stünde ich wohl nicht hier.«
Der Großfürst nickte. Etwas geistesabwesend hörte er dann Ogarevs Geschichte an, wie er der Gefangenschaft entkommen sei und angeblich über den Irrtisch geschwommen wäre.
»Und wie ist es Ihnen gelungen, hier in die Stadt zu gelangen?«
»Bei einem Ausfall heute Abend mischte ich mich unter die Verteidiger und gab mich dann als Kurier zu erkennen.«
Der Großfürst war zufrieden. »Ich werde Ihren Mut und Ihre Leistung anzuerkennen wissen. Haben Sie einen besonderen Wunsch?«
»Ja, kaiserliche Hoheit, dass ich an eurer Seite am Kampf teilnehmen darf.« »So, jetzt lasse ich euch mal hier.«
»Genau, jetzt, upsi, ich bin ja nicht mehr Iwan Ogarev, der schlimme Bösewicht, sondern jemand ganz anderes. Wir haben schon, fast 27 Minuten erreicht heute. Zeit aufzuhören, damit es nächste Woche wieder mit gleicher Durchschlagskraft weitergehen kann. Wie gesagt, ich wünsche euch einen super schönen Sonntag. Genießt die Sonne, genießt das schöne Frühlingswetter. Ich gehe zu Mireille zum Geburtstag und wünsche euch einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Tschüss.